Ich freue mich. Schön, dass ihr da seid. Ich habe heute ein Thema mitgebracht. I love my church. Ich liebe meine Gemeinde, ich liebe meine Kirche. Ich habe es mal auch mitgebracht, das ist mein Schlaf-T-Shirt. Das war ganz praktisch, weil da steht I love my church auf. Und das ist so dünn, dass es mich immer friert, aber es ist super gemütlich. Und das Schöne war heute, ich muss mich gerade umziehen, um zum Gottesdienst zu gehen. Aber es passt wunderbar. Und dieser Spruch, I love my church oder ich liebe meine Kirche, ich weiß nicht, wie das klingt, aber es ist eigentlich ungewöhnlich, dass jemand davon spricht, dass er seine Kirche oder seine Gemeinde liebt. Also wir lieben eigentlich nicht eine Kirche oder nicht eine Gemeinde. Das ist irgendwie, das klingt ein bisschen fremd. Es gibt andere Dinge, wo wir gar kein Problem haben zu sagen, die lieben wir. Ja, wir lieben zum Beispiel kleine Häschen sind so Dinge, wo meinem Menschen immer das Herz aufgeht. Oh, die liebe ich. Ich habe überlegt, nehme ich ein kleines Häschen oder ein kleines Kätzchen. Ich war mir da unsicher, wie sich da die Menge verhält. Vielleicht jetzt mal ganz kurz nur für mich. Eher Häschen. Okay, 5. Naja, Kätzchen. Ah, Mist, okay. Aber eher bei kleinen Babys oder kleinen Tierbabys, da können wir durchaus sagen, wir lieben die. Was wir auch lieben, ist Urlaub, gar keine Frage. Ja. Ein Strand, ja, da kann sich jeder für begeistern. Ich weiß jetzt nicht genau, wo dieses Bild her ist, aber es sieht irgendwie aus wie Karibik, genau. Ich war noch nicht da, aber es sieht schon sehr verlockend aus, vor allem wenn man jetzt rausguckt. Was wir auch lieben, ist Essen. Ja, also Pizza zum Beispiel, da läuft einem das Wasser. Wir lieben gutes Essen, also ich zumindest. Ich glaube generell, Essen ist einfach nie verkehrt. Wo unsere Liebe auch hochschlägt, ist Thema Sport. Ja? Vielleicht hier. Okay. Entschuldigung, war falsch geklickt. Nein, aber dabei, da über Sport, Thema Sport, da reiben sich auch die Gemüter. Ja? Da gibt es welche, die sagen, jawohl, das ist mein Verein, den liebe ich. Und andere sagen, nee, geht gar nicht. Also, aber da ist, also da hat man eigentlich sich klar zu positionieren. Also das ist so die Regel. Also wenn einer in der Kneipe sagt, ja, Dortmund ist nicht schlecht, aber Schalke ist auch okay, dann kriegt er gleich einen komischen Blick geändert in der Regel. Also, aber was ungewöhnlich ist, dass man sagt, ich liebe meine Gemeinde. Das ist hier so ein Foto mal von da hinten aufgenommen. Ist eigentlich komisch. Aber ich will es euch erklären. Ich liebe meine Gemeinde. Ich liebe euch, ihr seid ja meine Gemeinde, diese Gemeinde hier, ich liebe die, weil ich sehe, wie Gott Gemeinde und Kirche benutzen kann, um Menschen zu ändern, um Menschen zum Positiven zu verändern. Und das ist etwas, das ist unglaublich Schönes. Und ich irgendwie lag es mir heute auf dem Herzen, mal so bis euch anzugucken, wie kommt es eigentlich dazu, dass wir heute Gemeinde haben? Man könnte ja jetzt meinen, gut, da haben sich ein paar irgendwie abgesprochen, haben gedacht, komm, bevor wir uns irgendwie so treffen, wir treffen uns einfach hier, haben wir ein bisschen mehr Platz, vielleicht ein bisschen ungestörter und so, aber es hat alles einen Grund und den finden wir in der Bibel. Also es ist nicht nur eine nette Idee, sondern die Gemeinde und die Kirche ist zurückzuführen auf das, was Jesus selber sagt. Und ich finde die Geschichte sehr, sehr spannend, denn, ja, sehen wir gleich. Wir lesen gemeinsam, ich habe den Text hier mitgebracht, in Matthäus Kapitel 16, da geht's damit los, da heißt es, da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn ist oder sei? Vielleicht mal kurz zur Erklärung, geografisch, Caesarea Philippi ist in Israel ganz im Norden. Und wenn man von Jerusalem, was ungefähr so mittig ist, in den Norden läuft, nach Caesarea Philippi, das dauert so grob einen Fußmarsch von einer Woche. Ja, das ist das Erste, was ich irgendwie faszinierend finde. Jesus läuft eine Woche nach Caesarea Philippi, nach in den Norden, um mit ihnen über ein bestimmtes Thema zu sprechen. Und das Thema, um das es gleich geht, das sehen wir gleich. Aber das fand ich schon mal als Hintergrundinfo interessant. Zweitens, es geht auch immer leicht bergauf. Also Jerusalem, wo sie losgehen, ist so auf Meeresniveau, ein bisschen höher vielleicht, aber so um den Dreh rum. Und Caesarea Philippi ist so kurz vor den Bergen. Also man läuft immer leicht bergauf. Das ist das Erste. Das Zweite, was man über Caesarea Philippi wissen muss, dieser Ort, ist, das ist eigentlich so der schlimmste Ort, den es eigentlich gibt. Voller schlechter Menschen. Das ist wirklich so ein Ort, wo du eigentlich nur hingehst, wenn du wenn du einfach keine Hoffnung mehr hast. Also mir fiel es ein bisschen schwer, was Vergleichbares zu finden, aber vielleicht ist mir dann eingefallen, vielleicht so das Kiez, also die Hamburger Reeperbahn, ist auch so ein Ort, wo wir so ein bisschen vielleicht uns immer nichts Gutes drunter vorstellen. Ja, das ist so ein bisschen, da läuft vieles, wo man denkt, da sind viele kaputte Menschen. Ich weiß, wer schon mal in Hamburg war, auf dieser Straße. Also man läuft da drüber. Es gehört ein bisschen dazu, so als Sehenswürdigkeit. Und trotzdem geht es mir so, man läuft über diese, durch diese Straße und hat so ein mulmiges Gefühl, wo man denkt, hier ist so viel kaputt einfach von Menschen, die hier gerade ihre Ehefrauen betrügen oder Drogensüchtige. Und dann, also das ist so viel, was da an diesem Ort nicht gut ist. Und so ähnlich ist Caesarea Philippi der damaligen Zeit gewesen. Also da gab es wirklich vieles, wo man denkt, wow, also da wurden Götzen angebetet und Drogen genommen und also da einfach alles, was man sich an schlechten Dingen vorstellen kann, war in Caesarea Philippi. Da ist man eigentlich gar nicht freiwillig hin. Wenn man jetzt also nicht irgendwie ganz verzweifelt war, war das ein Ort, wo man eigentlich gemieden hat. Also ist schon mal spannend, warum geht Jesus jetzt in diesen Ort? Ja. Es war ein schlimmer Ort, es dauert eine Woche, um dahin zu gehen, man muss bergauf laufen und es hatte sogar einen Spitznamen, Caesarea Philippi nannte man auch das Tor zur Hölle. Ja, das Tor zur Hölle, weil es einfach so ein richtig verlassener Ort war. Man wollte da eigentlich nicht hin, das Tor zur Hölle. Und jetzt scheint es so, als ob Jesus dorthin geht, weil er sich für diesen Ort irgendwo interessiert. Es hat wohl irgendeine Bedeutung und es ist etwas, was mir gefällt, weil wir in der Bibel immer wieder lesen, nicht nur an dieser Stelle, sondern an ganz vielen anderen Stellen, dass Jesus sich für Menschen interessiert, alles andere als perfekt sind. Also sich für Menschen interessiert, die eigentlich selber sagen würden, ich bin echt so ein Abschaum, ich bin völlig verzweifelt, ich habe keine Hoffnung mehr, deswegen wohne ich aktuell in Caesarea Philippi oder sonst wo auf der Welt, aber bin alles andere als perfekt und mit der Kirche habe ich aber gar nichts zu tun. Und genau dort geht Jesus hin. Jesus interessiert sich für Menschen, die nicht perfekt sind. Und genauso soll es eigentlich auch in unserer Kirche sein. Die Kirche sollte eigentlich ein Platz sein für Menschen, die nicht perfekt sind. Es ist völlig in Ordnung, nicht in Ordnung zu sein in der Kirche. Es ist nicht in Ordnung, so zu bleiben. Jesus möchte uns auch verändern, aber es ist nicht richtig, auf andere abzuschauen, weil wir schlecht über andere denken, weil wir das überhaupt nicht bei Jesus sehen. Wir sehen bei Jesus, dass er genau zu solchen Orten geht und zu solchen Menschen. Das finde ich echt verrückt. Und man könnte jetzt meinen, jetzt geht es hier um ein Gespräch, wo Jesus darüber spricht, was denken die Leute, wer ich bin. Und es geht hier gleich um Kirche oder Gemeinde, das könnt ihr euch ja denken. Und man würde jetzt meinen, das ist ja wohl eigentlich ein ganz schlechter Ort dafür. Also da könnte jetzt irgendwie so auf den Marktplatz gehen von Jerusalem oder irgendwo hin, wo der Ort eine Bedeutung hat. Aber Jesus scheint ganz bewusst hinzugehen zu einem Ort, wo keiner was mit Kirche, Glaube, Jesus überhaupt zu tun hat, um dort über Gemeinde zu sprechen. Das finde ich, das ist kein Zufall. Und in Jesus, und das Schöne finde ich aber auch, weil es eine Hoffnung ist. Wenn Jesus die Chaoten dort in der Geschichte nicht so lieben würde, ja, dann würden wir uns ja auch ständig fragen, wie geht es denn mit uns? Weil wir sind auch nicht perfekt. Aber zu sehen, dass Jesus für Menschen interessiert, die nicht perfekt sind, das gibt mir auch Hoffnung. Weil ich weiß, ich bin auch nicht perfekt. Und gleichzeitig ist eine Herausforderung für mich zu lernen, Menschen so zu sehen, wie Jesus sie sieht, auch wenn die nicht perfekt sind, zu sagen, ich interessiere mich für dich, ich liebe dich. Wir lesen jetzt mal weiter. Also die Frage, die quasi jetzt hier im Raum steht, wer denken die Leute, dass ich bin, fragt Jesus seine Nachfolger. Und die antworten jetzt, okay, folgendes. Sie antworten, also einige denken, du wärst Johannes der Täufer. Andere denken, du wärst der Prophet Elia. Andere denken, du wärst Jeremia oder eine andere der Propheten. Also die Leute denken alles Mögliche. Und jetzt kommt der Simon Petrus mit der richtigen Antwort. Und der ist, also genau, jetzt fragt Jesus, wer denkt denn ihr, dass ich bin? Und jetzt kommt Simon Petrus mit der richtigen Antwort. Dann antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Jesus sagt, ding, 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 richtige Antwort. Haben gewonnen. Genau das ist nämlich die Antwort. Jesus ist Gottes Sohn. Und jetzt antwortet Jesus, Folgendes. Jesus antwortet zu Petrus, der also quasi die richtig die erkannt hat, wer Jesus ist. Er sagt, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Also er sagt erstmal, du hast es verstanden, nicht weil du so schlau bist, sondern weil dir das Gott irgendwie gezeigt hat. Und er sagt weiter, ich sage dir auch, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Das ist sehr gehaltvoll, das lesen wir auch gleich nochmal ganz in Ruhe durch, aber ich will so ein bisschen auf diesen Satz hinaus, auf dich will ich, mit dir will ich meine Gemeinde bauen. Ja, weil hier wird im Grunde der Grundstein gelegt für das, was wir heute machen. Da entsteht Kirche. Das ist der Startpunkt, wo Jesus sagt, ich möchte diese Welt verändern mit jedem von euch, aber mit Kirche, mit Gemeinde. Ihr merkt so, ich verwende die Begriffe Kirche und Gemeinde so ein bisschen synonym. Manche können mit dem einen Begriff mehr anfangen, manche mit dem anderen. Nicht auch von Kirchengemeinde. Wir sprechen hier eher von Gemeinde, aber im Grunde ist es eine Gemeinschaft von Menschen, die Jesus nachfolgen und die sich treffen und versuchen, Nachfolge zu leben. Aber hier geht es erst um die Frage, wer bin ich? Wer bin ich? Und diese Frage muss jeder persönlich beantworten. Manche Menschen kommen zur Antwort vielleicht, Jesus hat es vielleicht gegeben, aber der ist nicht Gottes Sohn. Manche kommen zur Antwort, das ist vielleicht ein Mythos, aber Petrus hier sagt, nein, du bist Gottes Sohn. Und ein Stück weit ist es schon so, dass er vielleicht selber auch eine Ahnung hat, aber Jesus sagt, das hast du auch erkannt, weil Gott in dir gearbeitet hat. Dann sagt Jesus, mit dir will ich meine Gemeinde bauen. Und irgendwie hat mich das sehr beschäftigt, auch aus dem Grund, weil ich merke, so subjektiv vielleicht, aber ich habe so einen Eindruck, dass zurzeit auch wieder so eine Bewegung gibt, wo Menschen sagen, Kirche brauchen wir nicht mehr, Gemeinde brauchen wir nicht mehr, ich kann ja auch ohne Kirche an Gott glauben. Ja, ich brauche die Gemeinde nicht, um Christ zu sein oder irgendwie. Aber gleichzeitig habe ich mich gefragt, ja, ist denn Gemeinde so unbedeutend, wenn Jesus selber Gemeinde gegründet hat, dann muss es doch wichtig sein, sonst würde es Jesus nicht so tun, würde es nicht festlegen. Und genauso ist es auch. Also wenn wir uns Kirche oder Gemeinde anschauen, die gibt es seit 2000 Jahren. Ja, seit 2000 Jahren, seit dieser Stelle hier ungefähr, über den Daumen. Und wird es auch noch weitere 2000 Jahre geben. Davon bin ich überzeugt, weil Jesus selber festgelegt hat, nichts wird die Gemeinde überwinden können. Ja, es ist in diesem Nachsatz nämlich auch, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwinden. Das Tor zur Hölle soll sie nicht überwältigen. Ja, jetzt ist ist die Frage, was bedeutet das? Also ich habe gerade vorhin schon erklärt, einerseits sagt Jesus das Ganze, während er so richtig an einem Ort steht, wo alles düster ist. Und dieser Ort, Caesarea Philippi, der wurde ja auch das Tor, die Pforte zur Hölle genannt. Also egal, was in dieser Welt ist, ja, egal wie schlecht diese Welt ist, es hat keine Chance gegen das, was in Gemeinde passiert. Beziehungsweise auch, ich habe ein interessantes Kommentar gelesen, wo es heißt, ein Tor, da kann man rein und raus, aber man macht es zu, wenn man nicht angegriffen werden will. Dann macht man die Tore, die macht man zu. Und das fand ich ganz interessant. Man könnte nämlich auch sagen, vielleicht die Gemeinde hat so eine Macht, Dinge zu verändern, vorwärts zu gehen, Hoffnung zu bringen, dass sich solche Orte wie Caesarea Philippi, da müssen die Türen zugehen, ja, die sind in der Rückwärtsbewegung, damit die Hoffnung, die durch die Gemeinde in die Welt getragen wird, die nicht überrennt, also ungefähr. Ja. Da müssen sich solche Orte, wo keine Hoffnung ist, warm anziehen, wenn die Kirche aufsteht und sagt, und wir leben das, was Jesus sich für uns gedacht hat, denn die Kirche oder die Gemeinde ist eine Bewegung, die von Jesus selber angetrieben wird und initiiert wurde. Bewegung der Nächstenliebe, der Barmherzigkeit, des Glaubens. Ja, und auch wenn die Jünger damals noch vielleicht gar keine Ahnung hatten, was Jesus hier gerade erklärt, es ist passiert. Also es ist ist heute so, dass Gemeinden überall auf der Welt entstehen, wachsen, vorwärts gehen, Menschen sich bekehren. Selbst in Ländern, wo die größte Verfolgung ist. Es gibt so viele Länder, die versuchen, Kirchen auszurotten und schaffen es einfach nicht. Ja, China hat eine ganz krasse Kirchenpolitik. Ja, da gibt es eine offizielle Staatskirche, wo man offiziell hin darf und alles andere ist verboten. Und trotzdem, in China bekehren sich jeden Tag 2000 Leute im Schnitt. Ja, das können wir uns gar nicht vorstellen, aber es bewegt sich, weil sich das nicht unterkriegen lässt. Das ist etwas, weil Jesus selber darin steckt. Und das Geniale finde ich auch, dass das hier, was wir lesen, dass Jesus seine Gemeinde baut und sie nicht übermannt werden kann von der Pforte der Hölle, dass das auch ein Versprechen ist. Also er sagt ja das nicht nur, schauen wir mal, wie es weitergeht, ob es die Gemeinde vielleicht dann noch gibt. Nein, er sagt, es wird die Gemeinde geben und mit euch will ich die bauen. Und die gibt es bis heute. Und es ist auch ein Versprechen. Und dann habe ich lange darüber nachgedacht, ein Versprechen ist ja nur so viel wert, wie die Person, die es gibt. Ja, wenn dir einer, der nie was hält, was verspricht, da kannst du gleich sagen, gut, kann ich mir schenken. Wenn dir jemand was verspricht, wo du weißt, jedes Wort hält er genauso ein, das ist was anderes. Und irgendwie, ich habe so darüber nachgedacht, also man merkt einfach, wenn die Person, die etwas sagt, wirklich Autorität hat oder auch, wo du einfach weißt, das Wort zählt etwas, das nehme ich ganz anders wahr. Vielleicht Beispiel, wenn mich einer anruft und sagt, Simon, ich schenke dir 10.000 Euro, dann würde ich erstmal ungläubig sagen, okay, dankeschön, aber man würde erstmal denken, also man hat ja jetzt nicht so, also geht es mir, nicht so viele Bekannte im Bekanntenkreis, wo man weiß, dass die freizügig 10.000 Euro verschenken. Vielleicht habt ihr das bei euch anders, aber man würde erstmal sehr skeptisch sein. Wenn mich aber Bill Gates anruft, der hat, ich glaube immer noch aktuell reichster Mann der Welt, 100 Milliarden Euro, wenn der nichts macht, nur von den Zinsen kriegt er pro Sekunde 80 Euro, habe ich mir ausgerechnet. Pro Sekunde kriegt er von den Zinsen seines Geldes 80 Euro. Das heißt, wenn der 50-Euro-Schein liegen sieht und dafür aufhören müsste zu arbeiten, um sich den aufzuheben, macht er Minus. Ja, also nur mal egal. Jedenfalls, wenn der mich anrufen würde und sagen, Simon, ich schenke dir 10.000 Euro, würde ich sagen, okay, ja, ich gebe dir gerade meine Bankleitzahl durch. Ja? Also das ist was anderes, weil ich weiß, der Junge, der hat das Geld auch. Also je nachdem, wer derjenige ist, der etwas verspricht, merken wir, das Versprechen zählt mehr oder weniger. Ja? Also wir alle haben so Bekannte, wo wir wissen, da kann der Versprecher, Leute, die können versprechen, was sie wollen, das wird eh nichts. Und es gibt Leute, wo wir einfach die sagen, ich sag was und dann zählt es auch. Und die Frage ist, wenn uns Jesus hier verspricht, ich will mit euch eine Gemeinde bauen, ist Jesus einer, wo seine Versprechen hält? Ist es einer, wo wir sagen können, jawohl, das Versprechen, das zählt etwas? Nehmen wir es vorweg, ja. Aber Jesus verspricht, ich will mit euch Kirche bauen. Jesus hat versprochen, ich werde immer bei euch sein. Jesus sagte im Sturm, ich gebe dir Frieden. Jesus sagte, egal was du tust, ich werde dich immer, immer, immer lieben. Ja, ganz viele Bibelstellen. Und fünfmal habe ich geguckt in der Bibel, ruft Jesus seine Jünger zusammen und erklärt ihnen Folgendes. Wir gehen nach Jerusalem, dann werde ich gefangen genommen, werde verhöhnt, verurteilt, geschlagen und dann ans Kreuz genagelt für die Menschen. Aber, und jetzt verspreche ich euch, ich werde nach 3 Tagen wieder auferstehen. Einer hat es ihm geglaubt, die Jünger haben es irgendwie auch gar nicht so richtig realisiert. Wir hätten es vielleicht auch nicht geglaubt, also weil man das ja nicht alle Tage wirklich so erlebt, dass einer dann, wenn er tot ist, wieder aufersteht. Denn in der Regel ist es ja so, wenn einer stirbt, vorbei. Dann ist es vorbei. Aber nicht bei Jesus. Jesus hat nicht nur geredet und versprochen, sondern er hat auch danach gehandelt. Und weil er das tut, was er sagt, haben seine Worte eine tiefe Bedeutung. Und Jesus ist auferstanden. Jesus hat definitiv gelebt, ist gestorben und hat auferstanden. Das ist historisch auch interessanterweise, obwohl wir eigentlich denken, das ist ein Wunder, das ist so ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda. Nein, das ist historisch auch von ganz vielen Stellen belegt. Und weil wir wissen, er ist wirklich auferstanden, merken wir auch, wenn Jesus was verspricht, das hat Gewicht. Jesus ist keiner, der mal nebenbei was sagt und es dann nicht tut. Sondern wenn Jesus was sagt, zählt es. Und dann zieht er das durch. Und ich will meine Gemeinde bauen, heißt, ich will meine Gemeinde bauen. Und deshalb gibt es heute noch Gemeinden, überall. Und Jesus hat versprochen, ich werde nicht nur sterben, ich werde auferstehen. Und deshalb lesen wir auch diesen Text. Ich lese euch ganz kurz vor. Da kommen sie ans Grab von Jesus und wollen gucken, wie sieht da jetzt aus. Und dann treffen sie da auf Engeln und die Engel sagen, fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht, aber er ist nicht hier. Er ist auferstanden, so wie er gesagt hat. Kommt her, seht euch den Ort an, wo er lag. Geht eilends hin, erzählt es euren Freunden und den anderen Jüngern, dass er auferstanden ist und ihr werdet sehen, er geht vor euch her nach Galiläa, dort werdet ihr ihn treffen, so wie er es gesagt hat. Jesus lebt. Der Grund, warum ich an die Versprechen von Jesus glaube, ist, weil er versprochen hat, dass er auferstehen wird und auferstanden ist. Wenn du dich heute fragst, was heißt es jetzt für mich, dann sage ich dir, hier drin steht, Versprechen gelten auch für dich. Ja, und Jesus sagt, dass er dich liebt, auch wenn du es nicht verdient hast, aber er liebt dich. Jesus sagt, ja, mit dir möchte ich Gemeinschaft. Mit dir möchte ich Gemeinschaft, ich möchte dich heilen und ich möchte dir Hoffnung geben. Auch ganz besonders Menschen wie in Caesarea Philippi, die von sich denken, haben gar keine Hoffnung mehr. Und alles kommt darauf zurück, dass Jesus gesagt hat, ich will eine Gemeinschaft mit Menschen. Ich möchte mit euch Gemeinschaft. Und das ist sehr, sehr faszinierend, finde ich, weil Gott uns gar nicht bräuchte. Gott ist allmächtig, Gott hat alles in seiner Hand. Er bräuchte dich und mich gar nicht. Und wenn er was machen will, dann kann er es auch alleine machen. Also, aber das Faszinierende ist, er möchte mit uns arbeiten. Er möchte mit uns arbeiten, möchte uns gebrauchen und er möchte mit uns Gemeinschaft haben und deshalb hat er Gemeinde gebaut, weil er sagt, er möchte mit uns Zeit verbringen, Gemeinschaft verbringen und er möchte mit uns gemeinsam die Hoffnung der Welt sein. Und wir sehen immer wieder in der Geschichte, dass Kirche regional Einfluss hat auf eine Art und Weise wie nichts Vergleichbares, keine vergleichbare Institution in dieser Welt, wo Kirche etwas bewirkt, weil sie nicht nur voller engagierter, netter Menschen sind, ist vielleicht, sondern weil Jesus persönlich sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Ja, also ursprünglich angesprochen hier war Petrus, aber an anderer Stelle in der Bibel wird es dann nochmal erweitert. Ja, alle Nachfolger, die ganzen Jünger Jesu kriegen den Auftrag, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern und im Grunde baut meine Gemeinde. Und das lesen wir dann auch, das Schöne ist ja, am Ende der Bibel oder in der Apostelgeschichte lesen wir dann auch, wie eine Gemeinde nach der anderen gegründet wird und wie die Gemeinden dann Einfluss nehmen und wirklich einen positiven Einfluss haben auf ihre Umfeld. Und wenn wir heute sagen, wir sind Jünger Jesu, dann gilt es auch uns. Dann sind wir heute Kirche. Und ich wünsche mir, dass das, was uns als Christen ausmacht, dass wir nämlich eine Botschaft haben, die die Welt unbedingt hören muss, ja, das Evangelium, dass sie dazu führt, dass Ketten gesprengt, Abhängigkeiten durchbrochen, Ehen gerettet werden, dass Ausgegrenzte integriert werden, dass Menschen frei werden, dass wir Hoffnung bringen. Und ich finde das genial, dass Jesus diese Startschuss für Gemeinde einem Ort gibt, wo es keiner erwartet hätte. Ja, wo jeder dachte, also da fangen wir mal, da kommen wir ganz zum Schluss vielleicht hin, ja, wenn wir den Rest haben. Und Jesus sagt, da geht's los. Also da, ganz bewusst wählt sich Jesus einen Ort aus, um über Kirche und Gemeinde zu sprechen, wo es eigentlich keiner erwartet. Und das finde ich genial. Das finde ich genial. Und von dem her merke ich auch, dass wir manchmal, also vielleicht ich selber auch, Kirche oder Gemeinde unterschätzen. Wir denken oft, ja, Gemeinde, ja, da gehen wir halt sonntags hin, wenn es halt mal passt, vielleicht so alle 3-4 Wochen oder so. Also das ist schon ganz nett. Ja? Also es ist ja eine nette Versammlung und so. Und wenn wir dann aber schauen, was Kirche oder Gemeinde, wie das entstanden ist, dass Jesus selber sagt, ich gehe mit und was der Einfluss von Kirche ist, dann merke ich, vielleicht unterschätze ich das. Ich weiß, dass ich es unterschätze. Ja? Wir versuchen auch immer hier in der Gemeinde Geschichten einzusammeln, wo wo Menschen sagen, hey, das hat mich nach vorne gebracht. Und da merke ich, ganz viele Geschichten wären nie so passiert, wenn es diese Gemeinde nicht gäbe. Ja, ich merke, dass diese Gemeinschaft sich gegenseitig unterstützen, füreinander einstehen, dass das einen Unterschied macht. In dieser Welt, wo wir manchmal den Eindruck haben, Mensch, da Pforten der Hölle, also irgendwie negative Hoffnungslosigkeit übermannt mich, überwältigt mich, da kann Gemeinde einen Unterschied machen. Ganz persönlich, aber auch in unserer Umwelt, also wo wir rausgehen. Und aus dem Grund sind wir auch in 2 Wochen auf einem Dorffest in Kirchhardt mit einem Stand vertreten, machen diesen ökumenischen Gottesdienst mit, ja, weil wir da präsent sind. Das sehen Menschen, Kirche kann nicht nur nicht Hände falten und Lieder singen, sondern die haben ein Anliegen für andere Menschen. Und es ist so genial zu sehen, wie auch ihr Leute mit hierher bringt und ihnen sagt, hey, komm mal mit zur Kirche, komm mit zur Gemeinde, weil es dich bereichert, weil du ihn erlebst. Und genau das ist etwas, was mich begeistert, dass Jesus hier drin steckt. Es ist nicht nur ein netter Verein, sondern Jesus macht den Unterschied. Und das ist genial zu merken, immer wieder. Ich bete noch. Vater, ich danke dir dafür, dass du Gott bist, der Unterschied macht. Du hast Jesus in diese Welt gesandt, um für uns zu sterben, und an einem der dreckigsten Orte der Welt hat Jesus seine Gemeinde gegründet, die über 2000 Jahre jetzt existiert und auch, solange die Erde besteht, auch noch die nächsten 2000 Jahre bestehen wird. Ich merke immer wieder, dass Gemeinde unterschätzt wird, aber dass du deinen Segen hier auf Gemeinde legst und dass du durch Gemeinde viel bewegen kannst. Es ist ganz normal, dass es auch ein bisschen menschelt, aber du hast dich trotzdem entschieden, mit uns Menschen zu arbeiten, trotz unserer Fehler. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, wo wir Leute willkommen heißen, egal mit welchen Fehlern sie hierher kommen, egal was für Macken sie haben, weil keiner von uns perfekt ist. Ich möchte bitten, dass du uns hilfst, dass genau das Wirklichkeit wird und auch schon ist, aber immer mehr wird, dass wir erleben, dass du Menschen begegnest, Menschen veränderst, Menschen erkennen können, wer du bist, dass du uns hilfst dabei, ja, mit diesem Herzschlag unterwegs zu sein, wo wir spüren und erleben, dass du mit uns unterwegs bist. Segne du jeden Einzelnen. Amen.